liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von unserem DVT-Podcast Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski, ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband für Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu ganz verschiedenen Themen. Und dazu haben wir auch dieses Mal wieder einen spannenden Gast eingeladen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich auch noch meinen Kollegen begrüßen.
Hermann Josef Barken, Sprecher der Geschäftsführung des DVT. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, wunderbar, Herr Barken. Dann sind wir ja ganz gespannt auf das heutige Thema. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
Wir hatten jetzt für unsere Mitglieder, aber auch Gäste, 4 Regionaltagungen in ganz Deutschland und da haben wir immer ein Schwerpunktthema. Und das Thema in diesem Jahr sind die Herausforderungen in der Landwirtschaft, die wir bekommen durch das Selbstverständnis, was die Landwirte dann auch dadurch haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung, weil die Öffentlichkeit sieht teilweise die Tierhaltung, auch die Landwirtschaft, anders als die Bauern selbst.
Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden und auch nach einem breiten Feld. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wer denn heute unser Gast ist und dazu sprechen wird.
Ja, ich will die Spannung noch ein bisschen rauszögern und dazu vielleicht vorher erläutern, dass es beim Deutschen Bauernverband bei den Bauern ein Projekt gegeben hat, Zukunftsbauer. Und der Verband, die Landwirte selbst, haben sich damit befasst, wie sieht denn der Bauer der Zukunft aus? Wie wird er in der Gesellschaft gesehen? Welche Wertschätzung hat er? Und all diese Fragen konnten wir in einer unserer Regionaltagungen diskutieren, denn wir sind ja auch als Futtermittelwirtschaft, als Lieferanten für die Landwirte ganz eng damit verbunden, in dem gesamten Kreislauf von pflanzlicher und tierischer Produktion spielen wir eine große Rolle. Und dazu haben wir einen spannenden Gast eingeladen.
Jens Lönnecker ist Psychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Salons in Köln, einem Marktforschungsinstitut. Herzlich willkommen, Herr Lönnecker. Was hat Sie ja zur Landwirtschaft gebracht und Studien in der Landwirtschaft?
Wir sind sehr interessiert daran, auch Branchen zu unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit. Und die Landwirtschaft hat an der Stelle wirklich ein Thema. Sie macht seit Jahren eben keine Öffentlichkeitsarbeit und hat von daher in vielen Punkten ein grottenschlechtes Image. Und man ist an uns herangetreten in der Hoffnung, dass wir Konzepte entwickeln können, um aus diesem Dilemma herauszukommen.
Vorweg mal einfach die Frage, haben Sie überhaupt eine Beziehung historisch zur Landwirtschaft?
Ganz historisch ist es so, dass meine Urgroßmutter tatsächlich nur aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammte und dann später das auf einen kleinen Garten dann beschränkt hatte, wo sie mich immer mit hingenommen hat. Ich bin, bis ich 6 Jahre alt war, auf dem Land aufgewachsen auch. Mehr ist aber auch nicht, aber es gibt schon eine grundsätzliche Beziehung.
Jetzt haben Sie eine Studie gemacht, Wertschätzung für die Landwirtschaft nach dem Corona-Schock. Was war der wirkliche Auslöser?
Der Auslöser war die Hoffnung der Landwirtschaft, dass die Erfahrung der Menschen, dass während Corona bestimmte Produkte kaum zu bekommen waren, wie Spargel, Erdbeeren, bei Erntehelfer fehlten, und andere Produkte, aber auch durch Lieferkettenprobleme, dass vielleicht der Stellenwert der heimischen Landwirtschaft doch wieder steigt. Und die Wertschätzung für die Bauern hier vor Ort, weil man sagt, ja, auf die ist Verlass, von denen bekomme ich die Produkte und ich kann mich gut ernähren.
Wir haben ja, eine bestimmte öffentliche Wahrnehmung, die ist offensichtlich nicht gut. Warum ist die öffentliche Wahrnehmung so wichtig?
Heute entscheidet die öffentliche Wahrnehmung, die Bilder in öffentlichen Wahrnehmung darüber, wie auch politisch gehandelt wird. Und wenn wir zum Beispiel über einen Verlust an Schweinehaltern klagen im Moment, dann hängt das damit zusammen, dass das ja auch ein Stück weit politisch gewollt ist, denn man hat den Eindruck, dass hier zu viele Tiere existieren, dass das Grunde für die Carbon Footprints nicht gut ist, dass es den Tieren nicht gut geht. Und wenn, weil die ganzen Bilder so sind, Landwirtschaft ist tendenziell Tierquälerei. Und dieses Bild hat sich jetzt verstärkt durchgesetzt. Und wenn man anderer Auffassung ist, muss man eben diese anderen Bilder nach vorne bringen.
Sie sprechen von einem Phänomen, nämlich dem Mind-Behavior-Gap. Was ist das?
Damit ist gemeint, dass die Menschen das eine sagen, aber das andere tun. Also sie verlangen zum Beispiel Tierwohl und wünschen sich nachhaltige Produktion. gehen dann aber in den Supermarkt und kaufen überwiegend Fleisch aus der Tierhaltungsstufe 1. Das ist scheinbar schizophren, aber nachvollziehbar, weil man auf der einen Seite sich das schon wünscht, andererseits aber natürlich sagt, ich will aber auch nicht so viel bezahlen. Das ist psychologisch nachvollziehbar, aber ist natürlich nicht in sich konsistent logisch. Aber Verbraucher verhalten sich so und damit muss ich heute umgehen.
Und ja, bleiben wir bei den Bildern, die Sie eben mal angesprochen haben. Kleine Bilder haben Sie so wie man sich so einen Stall vorstellt oder die Tierhaltung. Welche Bilder gibt es? Sie haben vier Typen, sage ich jetzt mal, oder Bilder beschrieben.
Es gibt den ganz klassischen uralten dummen Bauern, der aber jetzt heute nicht mehr so eine Rolle spielt. Und es gibt zwei negative Bilder und ein positives. Die negativen Bilder sind verbunden mit dem Trecker und dem Gülleanhänger, der eben dafür sorgt, dass die Landwirtschaft belastet wird mit Nitrat und zu viel gedüngt wird. Dann gibt es den Tiermäster, der für Massentierhaltung steht und die Tiere quält. Das sind die beiden negativen Bilder. Und dann gibt es das positive Bild, das ist der Ökobauer, der Biobauer, wo man ein sehr geschöntes Bullerbü-Bild, also überpositiv, dann zeichnet.
Also Versorgung kommt bei Ihnen als, oder nicht bei Ihnen, Sie haben das ja untersucht, aber Versorgung kommt als Thema nicht vor. Die Landwirtschaft denkt ja immer, sie würde einen ganz wichtigen Beitrag zur Versorgungssituation, also zur Ernährungssicherung leisten. Das war ja vielleicht auch in der Corona-Krise manchmal so ein Punkt, so die Besorgnis, bekomme ich genug im Regal, das haben Sie jetzt gar nicht erwähnt.
Wir haben das schon befragt. Es ist so, dass die Versorgungssicherheit, wenn die Menschen das hören, sagen, ja, ist irgendwie auch richtig. Aber sie haben keine großen Sorgen, dass sie tatsächlich an Nahrungsmittelknappheit leiden würden. Sie haben das Gefühl, sie kaufen im Supermarkt ein. Supermärkte sind im Moment international tätig, können auch ausfallende Ware kompensieren durch Importe. Und weil jetzt, und das war das Entscheidende, weil Landwirte und Bürger praktisch kaum noch direkte Berührungspunkte im Alltag haben, die kommunizieren kaum miteinander, gibt es im Grunde Vorstellungen über den jeweils anderen, die nicht mehr korrigiert werden. Und diese Vorurteile bei den Landwirten führen eben dazu, dass die Menschen das Schlechte an ihrer eigenen Ernährungsweise auf die Landwirte projizieren und sagen, du bist es schuld. Oder da, wo sie was besonders Schönes finden, also wo sie sich so ein Wellnessleben vorstellen, projizieren sie das auf die Biobauern und sagen, guck mal da, das ist ja wunderbar. Aber die Projektion auf die Biobauern, also die Bilder von Biobauern, entsprechen auch gar nicht der Realität.
Man sollte ja eigentlich glauben, ja gut, Landwirte reden mit Verbrauchern und bekommen das mit, oder zum Beispiel im Forum Moderne Landwirtschaft, da wird so ein Aktionstag gemacht auf dem Marktplatz. Es gibt auch viele, viele Bauern auf dem Land, wo man ja auch teilweise feststellen, dass die Landbevölkerung auch nicht unbedingt mehr die Auffassung der Landwirte teilt. Was ist das für ein Phänomen? Reden die nicht miteinander oder wie ist ja die Situation?
Also in der Vorurteilsforschung ist das bekannt. Das ist so, dass wenn Sie eine ganze Bevölkerungsgruppe nehmen, dann kann darüber ein Vorurteil gebildet werden. Dann hat man aber plötzlich den Nachbarn oder hier in diesem Fall den Landwirt vor Ort und der verhält sich irgendwie anders und dann kriegt man das gelöst, indem man sagt, ja, der ist ja eine Ausnahme. Und insofern haben interessanterweise die meisten Landwirte, gerade beim Tag des offenen Hofes, das Gefühl, dass sie eine hohe Akzeptanz finden. Das stimmt auch, weil dann der jeweilige Landwirt zur Ausnahme deklariert wird, mit dem man gerade besucht. Aber die gesamte Landwirtschaft, da stimmt das dann schon, das Vorurteil. Insofern kommt man da nicht raus. Und der eine Erlebnisbauernhof einmal zur Grünen Woche beim Forum Moderne Landwirtschaft wird das Bild nicht brechen.
Also da müssen wir mehr investieren, kann man sagen.
Also wir sind der festen Überzeugung, dass die Landwirtschaft wirklich professionelle Öffentlichkeitsarbeit braucht und dazu braucht es heute eben auch durchaus größere Etats. Große mittelständische Unternehmen haben auf jeden Fall einen zweistelligen Millionenbetrag, den sie da investieren und in der Landwirtschaft gibt es da praktisch gar nichts und so verliert man den Kampf um die öffentliche Meinung.
Sie haben mal gesagt, man soll nicht über die Opferrolle klagen. Was meinen Sie damit?
Also wir stellen jetzt seit zwischen 10 Jahren fest, dass in der Landwirtschaft immer wieder über die Politik geschimpft wird, über deren Entscheidungen, über wie der Handel agiert, wie die Konsumenten sich verhalten. Und man hat den Eindruck dann immer, dass die Landwirte eigentlich alles richtig machen oder überwiegend richtig machen, nur der Rest der Welt ist falsch. Mhm. Und das ist sicherlich, glaube ich, eine kritische Position. In jedem anderen Umfeld würde man sagen, wenn du dich über alle beklagst, dann denk doch lieber mal auch über dich nach. Nicht, dass alle anderen falsch sind und du richtig, das kann es vielleicht auf die Dauer nicht sein. Und von da, aus dieser Opferrolle sollte die Landwirtschaft raus.
Also wir sprachen so ein bisschen auch in der Diskussion, in der Veranstaltung über ja, die Frage, ob man nicht selber erst auch noch ein paar Probleme beseitigen sollte, also kritische Punkte, die man auch in der Landwirtschaft hat. Wie sehen Sie das?
Grundsätzlich ist das ja nie falsch, wenn man kritische Punkte angeht und versucht, da etwas zu bewegen, nach vorne zu kommen. Aber wir würden sehr empfehlen, es gibt so diese vielen tollen Projekte und Dinge, die es in der Landwirtschaft schon gibt, in der Öffentlichkeitsarbeit nach vorne zu ziehen. Die Leute wollen Zukunftsprojekte rund, und das haben wir empirisch nachgewiesen, auch sehen und hören. Die sind begeistert davon und man kann die gut kommunizieren. Und dann kann ich immer noch sagen, ja, da und da gibt es das ein oder andere Kritische, daran arbeiten wir. Aber gar nichts zu machen und im Grunde nur den Kritikern das Feld zu überlassen, ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung.
Ja, jetzt haben Sie ja verschiedene Narrative entwickelt aufgrund dieser Untersuchung. Narrativ, was ist das überhaupt?
Unter Narrativ versteht man Geschichten, Bilder, die die Welt bewegen und die Entscheidungen, Verhalten der Menschen beeinflussen. Ein Narrativ, das im Moment sehr stark diskutiert wird, ist das Narrativ des Wahlbetrugs, das Donald Trump zum Beispiel in die Welt setzt. Und es hängt sehr viel davon ab, wie viele Leute das glauben. Und davon wird deren Verhalten an der Wahlurne entscheiden. Es gibt andere Narrative, in diesem Fall hier bei der Landwirtschaft, wo eben Bürger, die ansonsten wenig mit der Landwirtschaft zu tun haben, die erstmal grundsätzlich unterstellen, dass sie zu viel Gülle aufbringt und darüber die Boden belastet. Und eine rein fachliche Diskussion wird da nicht mehr geführt. Es ist eben die Frage, ob geglaubt wird oder nicht. Und wissenschaftliche Gutachten können dann nicht einfach dagegenhalten. Die Bilder in der Öffentlichkeit bewegen das Ganze. Und der Kampf in der öffentlichen Meinungsbildung ist da für die Landwirtschaft ganz entscheidend und wird auch Einfluss nehmen auf das, was die Politiker machen. Die Politiker gucken genau darauf, wie die Bürger an der Wahlurne entscheiden, was sie wollen. Und im Moment agieren die nach, ja, ich will mehr Tierwohl, ich will auch weniger Umweltbelastung, ich will mehr Klimaschonung. Und da sind lauter Punkte, wo man der Landwirtschaft im Moment Vorwürfe macht. Und von daher werden alle Politiker, die die Landwirtschaft anfangen, dort zu regulieren, erstmal Zulauf bekommen.
Also da haben Sie auch Narrative aus der Landwirtschaft, die Ihnen so spontan einfallen?
Das Narrativ, das die Landwirtschaft hauptsächlich bemüht, hatten wir hier auch kurz diskutiert, ist das der Versorgungssicherheit und der Ernährungssicherheit, weil die Bauern überwiegend das Gefühl haben, wir sind doch die großen Versorger und das ist ein besonderer Berufsstand. Wenn man länger mit ihnen spricht, gibt es schon auch den einen oder anderen, der sagt, ja gut, okay, das stimmt schon. Wenn ich jetzt ein Auto erwerbe, bin ich ja auch nicht dem Hersteller zutiefst dankbar dafür, dass er das produziert hat. Mhm. Und dann an diesen Stellen merken auch die Landwirte, fangen die an, ins Grübeln zu kommen. Die haben eher das Gefühl, der Hersteller des Autos müsste einem eigentlich dankbar dafür sein, dass das abgenommen wird. Mhm. Aber da ist ein anderes Denken und Empfinden in der Landwirtschaft. Man hat das Gefühl, der Rest der Bevölkerung müsste eigentlich sehr dankbar dafür sein, dass man die Böden so bewirtschaftet, dass man ihnen auch diese Grundsicherheit der Ernährung ermöglicht. Und das klappt so heute nicht mehr.
Ja, es war auch in Ihrer Studie sichtbar, dass man zum Beispiel in der Versorgungsfrage dem Handel viel mehr Bedeutung beigemessen hat. Wie kommt das also, dass man nicht das auf den Landwirt projiziert, sondern auf den Handel?
Der Handel hatte höhere Scores als die Landwirtschaft, die wurde auch mitbedacht. Aber der Handel wurde deswegen höher nochmal wertgeschätzt, darum ging es in der Corona-Zeit, weil der hatte den direkten Kontakt zu dem Käufer. Und da hatten die Leute das Gefühl, ja, die sitzen dann an der Kasse oder befüllen die Regale und exponieren sich in einer Corona-Zeit, können also infiziert werden und das honorieren wir auch durch eine höhere Wertschätzung.
So, jetzt also haben wir das Narrativ oder den Begriff Narrativ erklärt und Sie haben jetzt auch einfach ein paar Narrative ja entwickelt, auf den Prüfstand gestellt. Welche davon wären erfolgreich?
Also wir sind ja sehr, sehr froh darüber, dass wir ein Konzept entwickelt haben, Zukunftsgestalter, was moderne Technologien verbindet mit klassischen Werten, Nachhaltigkeit und auch Tradition. Und dort, wo das miteinander verbunden werden kann, also in Projekten wie zum Beispiel das Drohnen eingesetzt werden, um Rehkitze vor dem Mähdrescher tot zu bewahren. Oder dass Kartoffelzüchtung auf Salzböden probiert werden. Oder dass organischer Dünger in anorganischen verwandelt wird. Oder dass Tonkügelchen in Sandböden eingebracht werden, sodass sie Wasser halten können. Das sind lauter Dinge plötzlich, die die Leute absolut faszinieren, von denen sie nicht wissen. Auch das Aufbringen von Pflanzenschutz drastisch reduziert werden kann durch neueste Technologien, ob das lasergestützt oder auch IT-gestützt oder beides. Das fasziniert extrem viele Leute. Man kann sie da mitnehmen und wir werben sehr dafür, Konzepte zu entwickeln, das rauszubringen, beispielsweise über einen regionalen Wettbewerb der Zukunftsbauern, die diese Projekte vorstellen können, wie ähnlich wie unser Dorf soll Zukunft haben. Warum nicht in einen Wettbewerb bringen, den Handel mit einbinden, regionalen Medien mit einbringen und das eben auch national ausrollen? Das wäre zum Beispiel so eine Idee.
Ist das so ein bisschen so ein Heben von positiven Aspekten, die man bei sich selbst gar nicht mehr so entdeckt hat?
Ja, das hängt auch damit zusammen mit dieser Parallelwelt, in denen Landwirtschaft und der Rest der Bevölkerung lebt, sodass die Landwirtschaft gar nicht mehr mitbekommt, was eigentlich sie Tolles macht. Denn sie weiß das zwar selber von sich, aber sie merkt gar nicht mehr, wie begeisternd das auch für den Rest der Bevölkerung sein kann.
Ich greife mal einen Begriff aus, den wir aus der Politik kennen und stelle das in eine Frage. Schaffen wir das? Also es gibt in Deutschland ja mehr als 100.000 Bauern, sage ich jetzt mal. Und die sind alles kleine Einheiten, die das miteinander bündeln müssten, um dann für die gesamte Branche und für ihr Handeln eine mehr positive Wertschätzung zu bekommen.
Ich hoffe sehr, dass das zu schaffen ist. Es ist ein dickes Brett, weil wenn ich diesen Vortrag zum Zukunftsbauern auf den verschiedenen Tagungen auch der Länder, der Bauernverbände auf der Landesebene, dann kriege ich immer sehr viel Zuspruch und es gibt viele Bauern, die sagen, lass uns doch da jetzt aber direkt was machen. Und das kollidiert im Moment noch etwas mit diesen Verbandsstrukturen, die das sehr wohl überlegt und gestaltet und strukturiert machen wollen. Aber immerhin ist der letzte Bauerntag, hatte das Thema Zukunftsbauern. Mhm. Und es gibt mit der Susanne Schulze-Boccolo, der erste Frau im Präsidium des Bauernverbandes, auch jemand, der für das Thema zuständig ist. Und es gibt inzwischen auch einen hauptamtlichen Mitarbeiter im DBV, den Hans-Heinrich Berghorn, der sich dem Thema hauptamtlich auch widmet. Also insofern sind so mal erste Stellschrauben da eingerichtet und eingestellt und jetzt muss natürlich richtig was kommen.
Also ich war selber auch dabei und ich habe festgestellt, wie schön die Diskussion auch war. Ne? So eine Diskussion, wo man auch immer wieder aus dem Publikum dazugehen konnte und neue Aspekte auch eingebracht wurden. Das war alles sehr positiv und aber schaffen es die Bauern alleine oder brauchen sie auch noch die nachgelagerten Bereiche dazu?
Also ich glaube, die Bauern müssen an einer bestimmten Stelle, und das halte ich für eine Hürde, über ihren Schatten springen und auch Öffentlichkeitsarbeit wirklich an professionelle Öffentlichkeitsarbeit delegieren lernen können. Das wird zu wenig gemacht. Man holt sehr gerne auch eigene Bauern dann wieder auf die Bühne, die von ihren Projekten erzählen und dann ist auch schnell Neid da, wo kommt der auf die Bühne und der andere nicht. Und es ist auch so, dass es dann immer auch so ein partikulares Moment ist. Es ist dann dieser eine und nicht der andere. Es geht aber darum, eine Botschaft für die gesamte Branche nach vorne zu bringen und dann über alle hinweg. Und da muss man sich dem Wettbewerb stellen mit ganzen Werbekampagnen von Unternehmen, von Verbänden, von die da alle draußen sind und agieren. Und da finde ich ehrlich gesagt bislang die Landwirtschaft noch sehr zögerlich und auch so immer so mit einer gewissen Attitüde, oh, das Geld da, so viel Geld da investiert, das ist, brauchen wir eigentlich nicht, irgendwie kriegen wir schon so hin. Und wenn man dabei bleibt, dann wird es nicht klappen.
Ja, ich denke da auch an die Bündelung von Mitteln auch in verschiedenen Institutionen. Wenn man jetzt mal die Kette durchgeht vom Landwirt, der ja erstmal anbaut, dann erntet der, dann geht es ins Futter, dann geht es wiederum in die Tiere, dann geht es beispielsweise bei der Schweinemast in die Fleischfabrik. Ja, also da müsste es doch eigentlich noch Potenziale geben, dass man etwas gemeinsam macht, denn schließlich wäre es ja ärgerlich, wenn man den Landwirt positiv bewertet, aber man sieht einen Schlachthof und ist mit der Art und Weise des Schlachtens nicht einverstanden.
Wir kriegen viele positives Feedback für das Zukunftsbau und auch viele von den verschiedenen Playern der Landwirtschaft, auch aus dem fleischverarbeitenden Bereich oder wie eben erwähnt, beispielsweise Initiative Milch. Es gibt einen großen Bedarf nach einer solchen koordinierten gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit. Es muss jetzt noch ein Ruck in der Landwirtschaft sein, dass eben wirklich relevante führende Player auf der Bundesebene, das DBV und vielleicht auch DLG und andere sagen, ja, das machen wir jetzt mal.
Ja. Okay, aber jetzt trotzdem, wir müssen ja auch, wie soll ich mal sagen, effizient sein wäre jetzt der falsche Begriff, aber Landwirtschaft ist ein breites Feld. Wo sehen Sie die ersten Anknüpfungspunkte? Was sind so die allerwichtigsten Themen, die man ansprechen muss?
Also wir haben ja eine Liste der Themen, sowohl Verbrauchern wie Landwirten, vorgelegt. Und da waren die drei wichtigsten, also wo sie am meisten Punkte in der Öffentlichkeitsarbeit bekommen, ist Tierwohl, dann Artenvielfalt und auch der regionale Handel.
Okay, also da haben wir ja schon mal drei ganz große Themen, an denen ja teilweise auch gearbeitet wird, jetzt schon, auch politisch. Aber so wie ich Sie verstehe, sehen Sie ja nicht unbedingt in politischen Initiativen oder regulatorischen oder ordnungspolitischen Fragestellungen eine Antwort.
Ja, wir haben hier im Moment eine fatale Situation, dass die Politik gelernt hat, dass reinen von dem Wählervotum im Sinne dessen, was die Leute sagen und was sie sich wünschen, eher stärker regulatorische Eingriffe notwendig erscheinen. Und sie handeln danach, weil sie das Gefühl haben, dann bekomme ich auch Wählerstimmen. Sie handeln insofern danach, und jetzt muss man es wieder korrigieren, dass sie aber auch nicht zu viel handeln, Stichwort Borcher-Kommission, das ist irgendwie was auf dem Tisch, aber es wird dann doch nicht umgesetzt, weil man genau weiß, dass ungefähr eine knappe Hälfte der Bevölkerung eher sehr konservativ denkt und sagt, ja, wenn ich das jetzt hier so sehe und das Fleisch total verteuert wird, dann durch die regulatorischen Eingriffe, dann wird mir ja die Wurst vom Brot genommen und dann als nächstes nehmen sie mir den Diesel weg und dann wird an der Wahlurne wieder in die andere Richtung gestimmt. Also versucht man das zu vermeiden. Eine Lösung scheint zu sein, für Deutschland zu regulieren und höhere Preise zu vermeiden, indem man Importe zulässt. Und das wäre natürlich für die deutsche Landwirtschaft fatal. Da ist sie sehr in der Defensive. Umso mehr muss sie dort Öffentlichkeitsarbeit machen.
Also ich sehe, das ist ein Thema, was wir noch nicht zu Ende diskutiert haben. Aber ich finde, dass Sie da jetzt auch mit dem Projekt Zukunftsbauer sehr gute Ansätze geliefert haben. Und ich würde gerne das Gespräch beenden noch mit einem positiven Appell von Ihnen, den Sie uns, den Hörern, mitgeben.
Mit der empirischen Studie, empirisch fundiert, Zukunftsbauer, liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt für die Landwirtschaft. Man hat wirklich hier um die 90% Zustimmung zu einzelnen Passagen. Etwas, womit man wunderbar Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Schießen Sie den Elfmeter, verwandeln Sie ihn, dann hat die Landwirtschaft auch in Deutschland bessere Chancen.
Vielen Dank, Herr Lönnecker, für dieses interessante Gespräch und wir wünschen Ihnen für die weitere Arbeit alles Gute und viel Erfolg. Tschüss, sage ich.
Tschüss, auf Wiedersehen.